Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ein weiser Mann hat einmal gesagt, ein Leben, das nicht reflektiert wird, ist es nicht wert, gelebt zu werden. Ich denke, da ist was dran an diesem Satz. Und darum bin ich persönlich dankbar für all die Gelegenheiten, die uns dazu einladen, so das eigene Leben zu reflektieren. Das können die ganz großen Stationen unseres Lebens sein, aber eben auch Geburtstage, Jubiläen oder aktuell die Tage zwischen den Jahren, so wird das ja gerade genannt in diese Woche vor Silvester. Und das lädt dazu ein, Rückschau zu halten auf das, was wir gelebt haben, was ich gelebt habe im vergangenen Jahr, und dann natürlich auch einen Ausblick zu wagen auf das, was kommen soll. Rückwärtsgewandt tauchen dabei Fragen auf wie, was hat das vergangene Jahr eigentlich gebracht? Wie habe ich 2025 gelebt? Welche Herausforderungen musste ich meistern? Was war gut? Was war nicht gut? Was kann gefeiert werden? Oder wenn wir grundsätzlicher fragen, wie sieht eigentlich meine Lebensbilanz aus? Was habe ich aus meinem Leben gemacht? Als ich mich von meiner Mutter verabschieden musste im Sommer dieses Jahres und auf ihr Leben zurückgeschaut habe, da war es am Ende so, dass ich mich gefragt habe, ja, wie würde denn meine Lebensbilanz ausschauen? Solch eine Jahres- oder Lebensbilanz wird sicher bei jedem von uns sehr gemischt ausfallen. Da sind die Zeiten des Erfolges, da sind die Dinge, die uns gelungen sind im Beruf, in der Familie. Da sind Gefühle von Stolz für das, was wir leisten durften. Da sind aber auch die Sackgassen, die Zeiten falscher Entscheidungen, die uns nicht weitergeführt haben. Engpässe in unserem Leben. Zeiten der Enttäuschungen, der Verletzungen durch das Versagen anderer in unserem Leben. Oder das sind auch die Stationen des eigenen Versagens. Kennt ihr das, so nachts aufzuwachen und auf einmal erinnert ihr euch an etwas und denkt, Junge, Junge, was hast du dir denn damals geleistet? Das war nicht okay. Und dann schämt man sich und fühlt sich schuldig, auch im Nachhinein. Nun ist schnell klar, dass die Antworten auf ein solch rückwärtsgewandtes Fragen immer davon abhängen, an welchem Maßstab wir unser Leben messen. Wer sagt mir, was 2025 gut oder schlecht war? An welchen Kriterien will ich das messen, was Erfolg oder Misserfolg war? Wie meine Lebensbilanz am Ende aussieht? Ich glaube, dass es grundsätzlich mindestens zwei unterschiedliche Referenzpunkte gibt, um diese Fragen zu beantworten. Die eine Alternative ist die, dass wir einfach in uns hineinhorchen, wie es etwa der Grübler von Alfred Kublin tut. Könnt ihr ihn erkennen? Da ist er. Er nimmt sich Zeit. Er denkt nach und er horcht dabei in sich hinein. So machen es die meisten Menschen heute. Sie leben einen ausgesprochenen Individualismus. Sie horchen in sich hinein. Einen objektiven Bezugsrahmen, einen Referenzpunkt außerhalb ihrer selbst akzeptieren sie nicht. Interessant ist nur, was sie denken, empfinden, was ihnen ihr Inneres sagt, was ihnen ihr Bauch sagt. Ein Maßstab außerhalb ihrer selbst wird nicht akzeptiert, ist nicht relevant. Sie definieren, was wahr und was falsch, was gut und was böse ist, was Erfolg und Misserfolg ist. Die Frage ist nur, reicht das? Komme ich damit zu guten Ergebnissen, die wirklich tragfähig sind? Kommen wir damit wirklich weiter, wenn wir nur in uns hineinhorchen? Können wir uns da nicht auch ganz schnell über uns selbst täuschen? Gibt es nicht immer wieder auch diese berühmten blinden Flecken in meinem Leben? Und erst viel später begreife ich, dass, was ich einmal gefeiert habe, eigentlich kein Grund zum Feiern war. Wir beobachten das ja ständig. Menschen können sich maßlos überschätzen. Ihre scheinbare Erfolgsspur ist dann vielleicht eine Sackgasse oder führt sie gar in einen Abgrund hinein. Menschen können sich aber auch maßlos unterschätzen. Dann haben sie kein gutes Bild von sich. Dann leben sie unter ihrem Niveau, einfach weil sie keinen Maßstab haben, der positiv ist, der ihnen zeigt, was auch Gutes in ihrem Leben zu finden ist. Und wenn Menschen nun sich selbst als Bezugspunkt haben, was machen sie dann mit den erlebten Enttäuschungen, die tief im Inneren nagen und die verarbeitet werden müssen? Und was macht man dann, wenn man nur auf sich selbst schaut, mit dem eigenen Versagen? Wenn es keine Instanz gibt, die irgendwie Licht hineinbringt in die Realitäten. Ich möchte euch die andere Alternative aufzeigen, auch anhand eines Gemäldes. Ein Werk von Albrecht Dürer, das ich vor 2 oder 3 Jahren in der Gemäldegalerie fand. Und ich stand lange vor diesem Bild und es hat angefangen, zu mir zu sprechen. Was sehe ich da? Ich sehe einen älteren Mann. Er hat schon einen langen Weg hinter sich. Er ist vom Leben gezeichnet. Er steht aufrecht, ungebeugt, ungebrochen, kraftvoll, mit Identität, mit Selbstbewusstsein. In seiner Rechten eher ein Wanderstab als ein Krückstock. Also bereit, loszugehen, Neues zu wagen. Aber vorher in dieser Ruhe-Warte-Position. Nicht nervös, nicht ungeduldig, nicht hektisch, sondern aufrecht, selbstbewusst, mit erhobenem Kopf, aufmerksam, erwartungsvoll, zum Himmel hin orientiert. Er sieht etwas, also ein Mann mit Vision. Von oben fällt Licht auf ihn, auf seinen Kopf, auf seine Schultern, hinunter in seine Statue, in seinen Arm und in die rechte Hand. Dürer untertitelte dieses Gemälde mit „Der stehende Apostel". Und für mich ist es Paulus, den er hier malt. Diesen großen Mann Gottes, der damals den ganzen Mittelmeerraum auf den Kopf stellte. Aber für mich steht er nun nicht nur allein für sich, sondern für mich ist er ein idealer Prototyp für einen älteren Mann überhaupt, aber auch für den jüngeren Mann und für die jüngere Frau und für die ältere Frau. Offensichtlich ist, dass dieser Apostel schon einen Weg hinter sich hat, ein Mann mit einer Geschichte. Wenn er zurückblickt, und er hat das getan und uns Anteil gegeben an sein Leben, dann schaut er auch auf ein bewegtes Leben zurück. Und das beinhaltet bei Paulus geistliche Siege. Viele Menschen kommen zum Glauben an Christus. Viele werden übernatürlich geheilt. Er hat Wunder der Versorgung erlebt. Er hat Gottes Schutz erlebt in unglaublichen Kämpfen, Befreiung aus dem Gefängnis. Er hat Steinigung überlebt, als es ihm wirklich ans Leben ging. Er hat auch Enttäuschungen erleben müssen. Und am schlimmsten waren die Enttäuschungen durch die eigenen Leute. Falsche Verdächtigungen und Anklagen. Er hat Niederlagen erlebt, Zeiten der Erfolglosigkeit, Zeiten der Furcht. Und dann hat er Sackgassen erlebt. Er hatte seine Pläne und dann werden die ihm durchkreuzt. Er hat falsche Entscheidungen getroffen. Und ja, auch er hat versagt. In seinem Innehalten, in seinem Bilanzziehen, horcht er aus meiner Sicht im Gegensatz zu dem Grübler nicht einfach nur in sich hinein, sondern er schaut nach oben. Er schaut zum Himmel. Er schaut auf Jesus. Und damit hat er so etwas wie einen objektiven Bezugsrahmen. Einer, der nicht im System verhaftet ist. An ihm orientiert er sich und bekommt er Perspektive. Er hat es einmal so formuliert, 2. Korinther 4,6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also er hatte diesen Blick nach oben, einen anderen Bezugspunkt, und von dort her bekam er eine Orientierung, einen Blick auf sein eigenes Leben. Es wurde irgendwie Licht in ihm. Ihm wurden die Augen geöffnet. Auf einmal war klar, das ist die Realität und nicht das, was ich für mich meinte. In seinen Briefen nehmen wir wahr, wie dieser Blick nach oben auf Jesus seinen Lebensrückblick und seine Lebensbilanz beeinflusst hat. Und das Erste, was wir hier sehen, ist, dass dieses Jesus-Erkennen bei ihm zu einer völlig neuen Bewertung seiner Lebensbilanz geführt hat. Vor diesem Blick auf Jesus, vor seiner Jesus-Begegnung, war Paulus ein stolzer Pharisäer. Jung und unglaublich erfolgreich. Er wurde gefeiert und er feierte sich selbst. Er feierte eine makellose Bilanz, eine beispiellose Karriere. Und dann begegnet er Jesus. Und er kommt dann auf einmal zu einem völlig anderen Ergebnis. Er bringt es in 1. Timotheus 1 so auf den Punkt: Einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ein völlig anderes Lied, eine völlig andere Melodie. Nicht ich der Überflieger, der Karrieretyp, der von allen gefeiert wird, sondern ich bin der größte aller Sünder. Diese Einschätzung ergab sich aus der einfachen Tatsache, dass er eben die Christen verfolgt hatte. Damals mit einer ganz anderen Motivation als das, was jetzt durch Jesus deutlich wird. Damals war er negativ drauf, gepolt von dem, was ihn trieb. Und er hat viele Menschen auf dem Gewissen gehabt. Und auf einmal verändert sich das, was er gefeiert hat, und wird seine tolle Bilanz zu einer inneren Anklage. Statt Erfolg und Stolz sehen wir auf einmal nur ein Häufchen Elend, voller Scham und voller Schuld. Und in seinem Fall braucht es dann einige Jahre in der Einsamkeit, um mit dieser Bilanz zurechtzukommen, um das nachzuarbeiten, aufzuarbeiten, was war, und zu einer neuen Identität zu finden, zu einem neuen Lebenskonzept zu finden. Das ist ein wichtiger Hinweis für uns. Ein Rückblick auf das vergangene Jahr, ja auf mein Leben, braucht einen angemessenen Maßstab, einen angemessenen Referenzpunkt. Den kann ich in mir selbst suchen. Dann messe ich mich an meinen eigenen selbst gesteckten Werten und Lebenszielen. Diesen Referenzpunkt kann ich auch in der Gesellschaft suchen, die mich umgibt. Und dann frage ich nach meinem Haus, meinem Auto, meinem Bankkonto, meiner Karriere. Oder ich messe mich an dem, der mich geschaffen hat, an dem Bezugsrahmen Gottes, an seinem Wort, an dem Herrn des Lebens, der wirklich was versteht vom Leben, der den einzigen objektiven Blick hat auf das, was gut und böse, was wertvoll und nicht wertvoll ist. Und anhand seiner Bilanzkriterien frage ich dann noch einmal ganz anders nach, wenn ich so mein Leben überschaue oder das letzte Jahr? Dann spielen auf einmal ganz neue Fragen eine Rolle. Habe ich mich in diesem Jahr bewährt in meinen Beziehungen? Wie hat mich meine Frau erlebt? Mein Mann? Meine Kinder? Meine Kollegen? Habe ich meiner Umgebung Gutes getan? Haben sie von mir profitiert? Sind sie auferbaut, gefördert worden? Habe ich meine Mitmenschen eigentlich geliebt? Oder wollte ich immer nur geliebt werden? Oder die Frage, bin ich in diesem Jahr als Persönlichkeit gereift? Bin ich weitergekommen? Bin ich irgendwie reifer geworden, schöner geworden, attraktiver, zugänglicher für Menschen? Bin ich in meinem Glauben, in meiner Gottesbeziehung gewachsen? Die Beziehung zu Gott ist ja eine Beziehung und eine Beziehung ist immer auf Wachstum angelegt. Oder stagnierte diese Beziehung? Habe ich mit meinen Begabungen gewuchert und die zum Guten meiner Umgebung eingesetzt? Was habe ich mit meinen Finanzen gemacht? Habe ich sie gottgemäß, reich gottesgemäß eingesetzt oder nur für mich, nach meinen Wünschen verwaltet? Habe ich meinen Platz als Nachfolger Jesu in der Gemeinde und in der Gesellschaft eingenommen oder nur mein Ding gemacht? Das sind die Fragen, die auftauchen, wenn Jesus unser Bezugsrahmen wird. Und dann beten wir mit Psalm 139: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Der Typ, der das hier gebetet hat vor 3000 Jahren, der war sich im Klaren, das, was ich über mich denke, all die Maßstäbe, die mir so angeboten werden, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Da braucht es eine tiefere Einsicht. Und darum prüfe du mich, Gott, und zeig mir, auf welchem Wege ich gelaufen bin und wohin die Wege führen, die ich für mich gewählt habe. Und er kommt zu einem Ergebnis und dann leite du mich auf ewigem Wege. Das Zweite, was Paulus durch die Christusbegegnung erlebt hat, ist, dass er mit dem Aufschauen auf Jesus nicht nur seine Vergangenheit neu bewerten musste und da auch dann vieles Kritische sah, sondern auch mit Jesus seine problematische Vergangenheit aufarbeiten durfte. Das ist das Geniale bei unserem Gott. Wenn er uns den Spiegel vorhält und wir erschrecken über das, was wirklich Realität ist, tief in mir, dann lässt er uns ja damit nicht allein, sondern dann führt er die Wege heraus aus dem eigenen Versagen. Und das hat er mit Jesus erlebt. Mit Jesus durfte er sein Versagen aufarbeiten. Er hat ja gerade in dem Vers deutlich gemacht, ja, der größte aller Sünder, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Da ist ein Schlussstrich gezogen worden. Ich bin frei von dem, was falsch gelaufen ist. Ich durfte neu anfangen. Und mehr. Der Blick auf Jesus half ihm, all das Leid anzunehmen und positiv zu verarbeiten, das andere ihm angetan haben oder das Leben ihm zugemutet hatte. Sein Rückblick, da spürt man nicht eine Spur von Bitterkeit. Und er hätte viel Grund gehabt, anzuklagen. Gott anzuklagen, Menschen anzuklagen, keine Spur davon. Jesus half ihm zu einem neuen Verstehen und half ihm zum Aufarbeiten, zu einem innerlich Heilwerden. Das ist die zweite wichtige Realität, wenn Jesus unser Bezugspunkt ist. Wir sind dann nicht allein gelassen. Wie düster vielleicht auch der mancher Punkt unserer Vergangenheit ist. Gott wartet schon auf uns und will uns befreien von den Altlasten, damit wir neu anfangen können und Zukunft wagen können. Das Ergebnis ist bei Paulus sehr überzeugend. In Philipper 3, Vers 13, konnte er dann schreiben: Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Nicht, weil er seine Vergangenheit verdrängt hat, sondern weil er sie mit Christus bewältigt hat. Nun ist er frei für ein neues Morgen, wird nicht mehr eingeholt von Schuld und Scham, wird nicht mehr gewaltsam in alte Strukturen zurückgezogen. Er weiß sich getragen und geliebt, so ist er frei für eine neue Zukunft. Darum sehe ich hier einen Mann, der so aufrecht und selbstbewusst steht, weil er sich geliebt weiß. Er hat nicht durch die Enttäuschungen und Krisen seine Arglosigkeit verloren und ist nun abgestumpft und kann nicht, gar nicht mehr anders, als nur alles negativ zu sehen. Er muss sich nicht legitimieren durch das, was er geleistet hat. Er geht mit erhobenem Kopf, aufmerksam, erwartungsvoll, nach oben orientiert, weil er aus Gnade lebt und nicht aus Leistung und Erfolg, weil er geliebt ist. Das ist gute Nachricht für uns. Das Aufsehen auf Jesus ermöglicht uns inneren Frieden angesichts eigener Schuld und Scham, inneren Frieden angesichts von erfahrenem Leid und Not, inneren Frieden angesichts des Todes, angesichts des Verlustes von geliebten Menschen. So kann Paulus wiederum sagen, Philipper 4, Vers 7, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Das sehe ich hier an diesem Mann im Aufsehen auf Jesus. Aber nun sehen wir hier nicht nur einen Mann mit einer bereinigten Vergangenheit, sondern auch einen Mann, der bereit ist, neu aufzubrechen, der Vision für sein Leben hat, der Zukunft hat. Auch das beschreibt er im Philipperbrief, Kapitel 3, 13. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben, eins aber tue ich, lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Obwohl er schon älter ist und vom Leben gezeichnet, legt er seinen Wanderstock nicht zur Seite, sondern ist bereit aufzubrechen, Neues zu wagen, sein Leben weiter in die Waagschale zu werfen. Und das ist möglich, weil er auf Jesus schaut, der das Licht der Welt ist. Und schaut mal hin, dieses Licht, das von oben scheint, bewirkt ein Dreifaches. Dieses Licht fällt zuerst auf seinen Kopf. Das heißt, es verändert und prägt sein ganzes Denken, seine Erwartungen. Dieses Licht gibt ihm Orientierung. Und genau das dürfen wir ja für uns erwarten. Jesus hat einen Plan, eine Berufung für uns. Er ist die Wahrheit. Er verkörpert alle Weisheit dieser Welt und er will uns daran Anteil geben. Er lässt uns nicht im Regen stehen. Er möchte, dass wir mit ihm dann älter werden und alt werden. Und egal, welche Station wir dann gerade zu bewältigen haben, wenn wir auf ihn schauen, wird diese Station gefüllt sein, weil er uns gebraucht. Dann fällt Licht auf seine Schultern, auf die Arme, Hände, auf die Beine und Füße. Und das ist Energie. Das Licht gibt Energie, das gibt Lebensmut, es richtet den Müden auf und gibt Stärke dem, der sich überfordert fühlt. Das wusste schon Jesaja 40. Und auch das ist gute Nachricht für uns. Jesus gibt uns Lebensenergie, egal wie alt wir sind, egal wie wir uns fühlen, ob da Schwäche ist. In ihm haben wir Energie. Es ist die Energie der Liebe. Es ist die Energie des Glaubens. Es ist die Energie der Hoffnung. Es ist die Kraft und Bevollmächtigung seines Heiligen Geistes, den wir empfangen dürfen und jeden neuen Tag erbitten dürfen. Energie von dem Gott des Lebens. Und dann das Dritte. Dieses Licht hat eine verborgene Kraft. Sie verwandelt, sie verändert. Sie verändert uns ganz tief in unserem Inneren. Verändert uns in das Bild Jesu. Das ist für mich so ein bisschen der Höhepunkt, wenn ich Paulus wahrnehme, wenn er so das Licht beschreibt, seine Begegnung mit Jesus. So schreibt er 2. Korinther 3,18, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Ahnt ihr, dass er die Herrlichkeit des Herrn sieht? Jesus auf dem Thron. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Was ist das für ein Unterschied, ob ich in mich selbst hineinhorche und hineinschaue, wenn mein Innerstes mein Referenzpunkt ist, gibt es dann Veränderung? Dann bleibe ich immer bei mir selbst stehen. Dann ersticke ich an dem, was ich mir da so eingebrockt habe, was ich mir selbst erdacht habe. Das reißt mich nicht hinaus. Aber dieser Blick auf Jesus, das ist ja nicht Theologie, das ist Lebenserfahrung. Das Lebensbilanz. Im Anschauen auf Jesus bin ich verändert worden. Färbt Jesus ab auf mich. Die Kraft des Lichtes, des Lebens, das von Jesus ausgeht, verändert alles. Es ist Lebensbewältigung, Befähigung pur. Und das ist meine Erwartung für mich, auch für das neue Jahr. Ich werde verändert, ich werde reifer, ich werde hoffentlich angenehmer, liebevoller. Und nicht dadurch, dass ich mich mehr zusammenreiße, um ein besserer Mensch zu werden, sondern einfach durch die Gemeinschaft mit ihm, durch das Anschauen seiner Schönheit im Gebet. Und damit das Letzte, dieses Licht, auf das auf Paulus fällt, wenn er Jesus anschaut, gibt ihm Sicherheit für die Zukunft. Es kommt der Tag im Leben des Paulus, da weiß er, dass Schweres auf ihn zukommen wird, wenn er nach Jerusalem zurückkehrt. Sein Umfeld, seine Freunde wollen das verhindern aus Angst um ihn. Wenn du nach Jerusalem gehst, da warten sie doch nur auf dich. Da wirst du festgenommen und das ist dann das Ende. Aber Paulus weiß, er muss gehen. Er steht unter höherem Befehl. Wenn er in sich selbst hineinhorcht, will er fliehen. Ganz weit weg. Schaut er auf Jesus, dann weiß er, ich muss gehen. Und er geht, egal was kommt. Und selbst der Tod ist dann kein Schrecken mehr. Weil Paulus weiß, nichts kann mich von meinem Gott trennen. Und das sagt er in Römer 8, so auf den Punkt gebracht. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? In all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und genau das gilt uns und ist die Erfahrung, wenn wir auf Jesus sehen. Da mögen die Schlagzeilen noch so düster sein für 2026 und die Wirtschaftsdaten kritisch. Und dann mögen die Säbel rasseln in Ost und West. Fakt ist, mit Jesus habe ich Zukunft. Mit Jesus habe ich Hoffnung. Und dann diese Jahreslosung, schade, dass ich nicht über die Jahreslosung predigen darf. Siehe, ich werde alles neu machen. Als ich das in der Predigtvorbereitung irgendwie durch Zufall entdeckte, da bin ich innerlich explodiert. Das ist es. Lasst mich meine Predigt schließen mit einem Satz, den der Kabarettist Hans-Dieter Hüsch aus meiner Heimat einmal formuliert hat. Sollte man nicht meinen, dass da so Kluges kommt. Aber das finde ich genial. Jeder soll es sehen. Und jeder soll nach Hause laufen und sagen, er habe Gottes Kinder gesehen. Und die seien ungebrochen freundlich und heiter gewesen. Weil die Zukunft Jesus heiße. Und weil die Liebe alles überwindet und Himmel und Erde eins wären und Leben und Tod sich vermählen und der Mensch ein neuer Mensch werde durch Jesus Christus. Amen. Amen.